Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich stelle mich mal ganz kurz vor. Adjusong, verheiratet mit Amaris. Wir haben zwei Kiddies, 11 und bald 5, Matteo und Charlotte. Und wir sind in Rödinghausen. Das ist ein kleiner Ort mit 10.000 Einwohnern. Denn die Gemeinde ist ein Ortsteil, wo 2.000 Einwohner sind. Jede Straße hier hat das mehr in Bremen als wir im ganzen Dorf. Aber wir freuen uns. Ich darf dort seit 20 Jahren, ich bin Dorfpastor, sage ich immer, da kann man auch nicht inkognito durch den Supermarkt gehen. Also da weiß jeder, dass Adi Pastor ist. Also das ist, da kann man nicht einfach. Und das hat auch, es ist so ein Riesenprivileg. Und wir freuen uns, dass wir, ich glaube, das ist entscheidend, dass man weiß, dass man am richtigen Ort, in der richtigen Zeit und im Auftrag des Herrn unterwegs sein dürfen. Und das ist ein wirklich ein Vorrecht. Ja, und wir waren zusammen auf die LeadCon in Braunschweig. Ich habe noch einen Schlenker bis nach Rödinghausen und heute dann hier weiter wieder. Wir freuen uns. Es war wirklich eine gesegnete Zeit. Vielleicht hast du ich weiß nicht, wer von euch hat den Begriff MM33 schon mal gehört? Also, okay. MM33 ist eine globale Initiative der Pfingstbewegung weltweit mit dem Ziel, das wurde 2023, wurde das ins Leben gerufen, die Initiative, um 1 Million Gemeinden zu gründen. Nicht irgendwie, vielleicht hat sich so angehört, das war es aber nicht gemeint, was Andreas meint, im Sinne von, es kamen Gemeinden dazu. Nein, es sind Gemeindegründungen, Gemeinden, die neu ins Leben gerufen wurden. Ich würde nie auf die Idee so kommen, aber damals hat der Präses von BFB hat dann gesagt, wie viele Gemeinden wird jede, da hat wahrscheinlich Andreas diese Nachricht auch irgendwann bekommen, wie viele Gemeinden werdet ihr gründen bis 2033, ganz deutsch, so, also ganz methodisch, mit System. Und daraus sind gekommen 513. Und das hat man damals auch 2023 angekündigt und gesagt, hey, wir in Deutschland, wir beten für genau exakt 513 Gemeinden. So, und da haben wir auch, und ich habe auch so eine WhatsApp bekommen von Pastor Johannes Schneider, und er hat dann gefragt, Adi, ihr Dorfchurch, wie viele Gemeinden wollt ihr gründen? Und ich habe einfach lang gezögert. Ihr könnt ja euren Pastor fragen, was er geantwortet hat. Ich weiß, was ich geantwortet habe, und ich habe geschrieben, im Glauben. Im Glauben, 2 bis 3 Gemeinden. Und man geht ja oft, und das ist so, man geht Schritte im Glauben. Und ihr werdet gleich hören, und ich bin so, so, so dankbar, dass wir eine davon im Dezember letztes Jahr in der Kraft Gottes gründen durften. Wir sind zum nächsten Dorf, das 13 Kilometer weiter ist. Der heißt Stift Quernheim. Habt ihr noch nie gehört, außer wo kommt aus der Region. Mit 2000 Einwohnern, wir dürfen da Gemeinde gründen. Wir haben ein Team aus Rödinghausen, aus dem Dorf Rödinghausen, von 15 Personen ausgesandt zum nächsten Dorf. Nicht nach Afrika, nicht in Ostdeutschland, nicht irgendwo in der Welt, sondern ein paar Kilometer weiter, um Gemeinde zu gründen. Daraus wurden 30. Also als Pastor, wenn man abgibt, so, das ist dann auch so, die fehlen ja auch da, aber wir sind jetzt ein Team von 30 Personen, die 13 Kilometer weiter Gemeinde gründen. Und wir glauben, dass Gott da auch eine gesunde, eine florierende Gemeinde geben wird. Und ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr. Heute, wie schon angekündigt, heißt die Predigt, geh deinen nächsten Schritt im Glauben. Ich habe 2 Kiddies und ich weiß es noch ganz genau, jetzt bald haben wir ja Sommer, ich weiß es, wo Matteo sein Seepferdchen machen soll, sagt man so, ne? Dieser Grundkurs Seepferdchen. Und ich weiß noch, da ist er am Pool, und er als Kind, das war ein paar Wochen vorher und wir wussten, er geht da hin, und ich wollte, als Papa will man ja schon ein bisschen vorbereiten, und er steht da so am Rande, so wie ich jetzt stehe, Papa da drin, Rödinghausen ist versammelt in Freibad Rödinghausen. Aber mein Sohn, er steht da und er weiß, ich möchte es. Papa motiviert mich auch, aber er steht da am Rande. diese 200-300 Personen, die da sind, für alle, die da sind, ist dieser Moment meines Sohns Banane. Also, das ist allen egal. Aber für ihn ist dieser eine Schritt ist der entscheidende Schritt. Und oft glauben wir, dass der letzte Schritt der entscheidende ist. Nein, nein, der erste Schritt ist der entscheidende, weil das meistens der schwerste Schritt ist. Und dieser Schritt, und das hat auch was mit Glauben zu tun, dieser Schritt, Papa, ich vertraue, du rufst und sagst, ich darf kommen. Meine kleine Charlotte, ganz anders. Also da muss man eher aufpassen und sagen, aufpassen, ich gehe erst mal rein und dann springst du. Aber, und das ist ein wichtiges Prinzip, etwas, was ich dir schon am Anfang der Predigt weitergeben möchte, heute Morgen. Für Menschen um dich herum mag dieser Schritt nicht entscheidend sein, aber für dich und mit dem, was Gott für dich hat, ist es entscheidend. Es ist gar nicht so wichtig, was die Menschen gerade denken darüber, aber wichtig ist, dass du gehorsam bist und sagst, okay, ich gehe meinen nächsten Schritt in Vertrauen, dass Gott es besser weiß als ich. Und so ist Glaube. Glaube ist selten ein großer Sprung, so und jetzt geht's los. Glaube ist meistens ein kleiner Schritt, aber ein Schritt, der alles verändert. Seitdem kann mein Sohn nicht an den ersten Tag, natürlich hat er es nicht da gelernt mit Papa, der hat ein paar Runden drehen müssen. Aber er hat es gelernt. Und das war aber dieser erste Schritt, der entscheidend war in sein Leben. Dieses Thema, geh deinen nächsten Schritt, das ist so ein Satz, der wir meistens auf die andere projizieren. Ich bin jetzt um die 20 Jahre Pastor und ich feiere es, dass wir irgendwann diese Next Steps eingeführt haben, also ähnliches. Jeder hat so ein bisschen so diese Richtung, was ist dein nächster Schritt? Und ich bin da sehr, ich glaube, dass wir als Kirchen oder als Freikirchen, auch als Dorfgemeinde gut darin sind, Menschen in den nächsten Schritt hineinzuführen. Übrigens, ihr auch gerade. Also, man führt Menschen in den nächsten Schritt rein. Aber die Frage ist ja nicht immer, was ist der nächste Schritt für meinen Nachbar oder für, sondern Gott hat echt mir die Frage gestellt, Adjusung, was ist dein nächster Schritt? Als Kind Gottes? Als Ehemann, als Papa, als Pastor, was ist dein nächster Schritt? Wisst ihr, man kann in die richtige Richtung stehen, sein, aber man kann stehen bleiben und man kann trotzdem am falschen Ort sein. Und das ist das, die große Gefahr als Kinder Gottes, die wir schon länger unterwegs sind. Wir sind alle in die richtige Richtung. Wir hoffen, dass der Herr bald wiederkommt. Amen. Also ich hoffe es, dass der Herr bald wiederkommt. Ich freue mich auf den Himmel. Gleichzeitig ist es aber entscheidend und sehr wichtig, dass wir in Bewegung sind. Dass wir als Kinder Gottes in Bewegung sind, ist selten ein Springen. Es ist meistens Gehen, aber ist auch nicht entscheidend, wie schnell du bist, sondern entscheidend ist, dass du nicht im Stillstand bist. Wer kennt diese Karten? Ich liebe Karten zu bekommen zum Geburtstag. Ich bin aber sehr schlecht im Karten zu verschicken. Also das ist nicht meine Stärke, das macht auch immer meine Frau. Aber wenn du mir eine Karte schenken möchtest, dann bitte nicht folgende. Kennst du diese Überschrift? Bleib so wie du bist. Ich finde die schrecklich. Weil ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich bin 47, ich will nächstes Jahr weiter sein als jetzt. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Weil ich will Jesus immer ähnlicher werden. Ich will ihm widerspiegeln in dem, was ich sage. Ich finde es schrecklich, wenn ich Menschen treffe, und lass es mir mal sagen, als Dorfpastor darf ich, und ich bin ja wieder zurück in mein Dorf, mir tut das echt weh, wenn ich merke, dass Menschen mir erzählen, sind 10, 20, 30 Jahre unterwegs und das, was sie sagen, das hört sich, wie wenn sie gerade, kennt ihr diese Fäkalsprache? Also so diese Sprache, Entschuldigung, auch das Wort schon mag ich gar nicht, aber so, man merkt es, dass da ist so wenig passiert, weil das, was rauskommt, ist das, was drin ist. Und das hat auch oft damit zu tun, mit dem, was wir uns gefüllt haben. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir weitergehen, dass wir nicht da bleiben, weil Stillstand ist nicht deine Berufung. Deine Berufung ist, Schritte zu gehen, ist in Bewegung zu bleiben, ist im Glauben zu wachsen, ist sich entwickeln, ist Jesus immer ähnlicher zu werden. Und das ist mein Gebet für dich. Ich habe vor kurzem, hatten wir die zweite Taufe in diesem Jahr, worauf ich sehr, sehr, sehr dankbar bin. Wir hatten eine Taufe, wir waren 5 Personen angemeldet und ich habe über diesen äthiopischen Kämmerer gesprochen. Und dieser äthiopische Kämmerer, der ist gerade unterwegs und er hatte die Möglichkeit, sich eine Rolle über Jesaja 53 zu kaufen und er liest gerade etwas über den leidenden, das prophetische Wort auf den leidenden Christus, auf ein prophetisches Wort auf Jesus hin. Er ist unterwegs und dieser Kämmerer, oder auch Finanzminister, so können wir ihn auch übersetzen, er liest das Ganze da und er versteht nicht alles. Aber wie Gottes Pläne sind größer, Gott sendet, gibt einen Auftrag, den Philippus, und er macht sich auf den Weg, er setzt sich in Bewegung und er begegnet diesen Mann und dann kommt diese Frage, verstehst du denn alles, was du da liest? Er sagt, nein, verstehe ich nicht. Und dann nimmt sich Philippus diese Zeit, er steigt in diesen Wagen ein und sie sind unterwegs, sie lesen Jesaja 53 weiter und Philippus erklärt ihm das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus. Und dann plötzlich steht da in der Bibel, ist ein Wasser und dann sagt dieser Kämmerer, was hindert es mich, getauft zu werden? Weil Taufe auch zu unseren Glauben dazugehört. Es ist, wir nennen es auch deinen nächsten Schritt. Die Glaubenstaufe ist auch ein Schritt, etwas, und das hat er verstanden. Und er sagt, was hindert es mich, dass ich den nächsten Schritt gehe? Er wartet nicht auf den perfekten Moment, wenn du noch nicht getauft bist und wenn du denkst, der perfekte Moment muss kommen, der perfekte Moment war schon gestern. Geh diesen Schritt des Gehorsams, bekenne in der sichtbaren, aber auch in der unsichtbaren Welt, hey, ich gehöre zu Jesus, ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Er hat auch nicht alle Antworten bekommen auf seine Fragen, weil die werden wir das ganze Leben haben, wir werden immer wieder Fragen behalten, aber er geht seinen nächsten Schritt. Er versteht noch nicht alles, aber es wird klar, er ist bereit zu gehen. Er lässt sich dann da taufen. Darüber habe ich gepredigt in diesem Taufgottesdienst. Und ich hatte es so auf dem Herzen, die Taufe war vorbereitet, Pastor Paul hatte die Taufgespräche geführt, habe mich gefreut auf die 5, die sich gemeldet haben. Und etwas ist mir nicht los, Adjusung, heute stellst du diese Frage einfach im Gottesdienst. Wer will jetzt diesen nächsten Schritt gehen? Jo. Die Gemeinde war voll und es ist ja auch mit Risiko verbunden. Diese Frage ist auch ein großes Risiko. Also gleichzeitig, also als Pastor, da kann ja viel passieren, weil du machst ja immer, aber ich war gehorsam und habe gefragt, was hindert es dich, dass du den nächsten Schritt gehst? Und dann sitzt da eine junge Frau in der zweiten Reihe, die Taufe ist hier, so ich sehe, wie sie ihr Handy auspackt, abgibt zu ihrer Freundin. Ich sehe diesen Geräusch der Schlüssel. Sie gibt es ab und ich sehe, wie diese junge Frau aufsteht, zu mir kommt und ich wusste ja, wer es ist. Sie heißt Janine. Janine hat einen Artikel gelesen im Dezember, dass eine Gemeinde gegründet wird auf den Stift, auf dem Dorf. Janine wohnt 300 Meter von dort, wo die Gemeinde stattfindet und sie war neugierig und macht sich dann im Januar aufgrund des Artikels, den wir geschrieben hatten, macht sich auf den Weg. Kommt einmal, ist angetan, freut sich, wird eingeladen von Willkommensteam, komm doch nächste Woche wieder. Nächste Woche bin ich da, weil ich einmal im Monat auch dort predige und mache einen Aufruf. Und dann hebt diese Frau ihre Hand und gibt ihr Leben Jesus. Und wisst ihr, was entscheidend war und wie Gott so alles fügt? Es ist unglaublich. 300 Meter von der Gemeinde, hat mit Gott wirklich nichts zu tun. Kein Transfer, kein, also hat mit Gott nichts zu tun. Geht an den zweiten Mal, wo sie zum Gottesdienst geht, geht sie zu Hause raus und da schreibt irgendein Kind oder ein Ausländer, der wie ich, der nicht richtig Deutsch schreiben konnte, keine Ahnung, wem Gott da gebraucht hat, aber da steht, Gott liebt dich mit L-I-B-T. Nicht richtig geschrieben, sondern Gott liebt dich, aber die Message kam an. Sie wusste, Gott hat mich lieb. Sie kommt in den Gottesdienst, hört diese Botschaft, dass Gott einen besonderen Plan für jeden von uns hat. Und sie gibt Jesus ihr Leben. 3 Wochen später sitzt sie im Gottesdienst, weil ich war und weiß, sie hat ihr Leben Jesus gegeben. Und ich durfte diese Geschichte, weil sie war so berührt. Sie sagte, also ich kann nicht sagen, mein Herz springt fast raus. Das war das Einzige, was sie rausgekriegt hat. Und sie hat dann bekennen dürfen, ich gehöre zu Jesus. Ihr nächster Schritt, aber es war so entscheidend. Ihr nächster Schritt hatte aber auch einen Einfluss. Seit ein halbes Jahr besucht eine Muslima unseren Gottesdienst, weil ihre Kinder zu unser Fußballprojekt, ein Projekt für Kinder gekommen sind und die haben sich wohlgefühlt. Sie irgendwie auch sitzt da seit Sommer letztes Jahres ganz eingemummt. Jeden Gottesdienst bekommt sie mit, versteht aber wahrscheinlich viel zu wenig von dem Ganzen, aber ein halbes Jahr ist sie jeden Sonntag da. Und Gott wirkt, ja. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gott ist ein Gott, der wirkt. Und ich wusste es, wir hatten ein Projekt Elia 21 bei uns und Maria hatte sich Anfang des Jahres, im Heiligabend, sehe ich eine junge Dame reinkommen, die ich noch nie gesehen hatte, dachte ich. Sie war plötzlich nicht mehr mit dem Schleier und allem drum und dran. Und jeder, der einen muslimischen Background hat, der weiß, wie schwer es ist, diesen Schritt zu gehen. Und sie legt das ab und zu Heiligabend habe ich schon gesehen, dass da irgendwas passiert ist. Und dann ein paar Wochen später trifft sie eine Entscheidung. Und weil Janine ihren nächsten Schritt gegangen hat, sie auch den Mut. Und wisst ihr, wer nach vorne kam und sich taufen lassen hat und bekannt hat in der geistlichen Welt und in der sichtbaren Welt? Maria, die noch vor ein halbes Jahr Muslimin war und die hat ihr Leben Jesus gegeben. Ist Gott nicht gut? Aber das ist erster Schritt für beide. Und so ist es auch ein weiterer nächster Schritt. Aber es ist so, dein nächster Schritt kann eine Auswirkung haben, auch auf andere. Dein nächster Schritt kann, erstmal vielleicht ist es nur für dich sehr entscheidend, aber es kann auch wirklich Auswirkungen auf andere Menschen haben. Wisst ihr, aber eins steht fest, Gott gibt uns nie, ich sage jetzt mal so, die ganze Landkarte. Und das ist auch ganz gut. Er zeigt uns immer nur kleine Schritte. Und die Frage ist ja nicht, ob wir alles verstehen. Und ich verstehe wirklich nicht alles. Und ich verstehe Gott auch nicht immer. Ich habe echt auch viele, viele, viele Fragen. Aber er gibt mir immer wieder den nächsten Schritt. Und ich will immer wieder sagen, Herr, hilf mir, ich will den nächsten Schritt gehen. Und ich möchte euch in 3 Geschichten hineinführen, um 3 Grundgedanken, damit wir lernen oder besser weiterkommen in den nächsten Schritt. Der erste Schritt habe ich so genannt, der Schritt ohne vollständigen Plan. In der westlichen Kultur und gerade in der deutschen Kultur. Also wir lieben es, zu wissen, wie geht es lang. Also in Ostwestfalen sagt man, wo der Hase läuft. Man will es wissen. Und wir wissen auch meistens, ich bin ja auch seit 2014 Deutscher, habe alles geschafft, die Prüfung und so weiter. Ich identifiziere mich und meine Vorfahren waren Deutsche gewesen. Wir wollen wissen, wo der Hase langläuft und wie er läuft. Also wir wissen das. Also wir sind immer bemüht und wir wollen wissen, welchen Plan ist und so weiter. Und das ist oft ein großes Hindernis auch in unser geistliches Leben, weil Gott sich nie offenbart, indem er sagt, hey, hier, du kommst aus Alemania, du kommst aus Germany und jetzt hast du eine Landkarte. Die anderen brauchen es. Nein, Gott gibt auch uns nicht immer eine ganze Landkarte. Er zeigt uns immer nur Schritt für Schritt, weil er würde auch uns Deutsche total überfordern, wenn wir alles wissen würden, was in 20 Jahren passieren würde. Wir würden überfordert sein. Und Gott gibt uns immer Stück für Stück. Und in 1. Mose Kapitel 12 ist einer der wichtigsten, eine Geschichte, die wirklich einen Unterschied macht, ist so ein Wendepunkt in der Heilsgeschichte Gottes mit dieser Welt. Und zwar, da geht es um Abraham. Und Abraham wird gerufen, aber man muss wissen, und das vergessen wir oft, wir lesen die Berufung von Abraham, der nach Abraham genannt würde, wir lesen die Geschichte, aber wir vergessen, in welche Welt er lebte. Die Realität war, dass in Kapitel 11 von 1. Mose ist die Geschichte von, wo die Menschen Babel gebaut haben und sie machen sich einen eigenen Namen, sie leben in Selbstbestimmung, statt Gott zu vertrauen. Und in dieser Situation, kurz danach, spricht Gott zu einem Mann, der in Ur in Chaldea lebt, eine hochentwickelte, aber eine heidnische Kultur. Er hatte keine Bibel, er hatte keine christliche Tradition, er hatte nicht das, was wir heute kennen und wissen. Aber Gott kommt und spricht herein und die Bibel beschreibt uns Folgendes. Geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen will. Wenn du schon ein bisschen länger im Glauben unterwegs bist, macht dieser Text fast nichts mehr mit uns, weil wir die Geschichte ja kennen. Aber wenn man mal hinsetzt und mal drüber nachdenkt, dann sieht man, Gott sagt nicht, wohin er geht. Gott sagt nicht, wie lange es dauert. Und Gott sagt auch nicht, wie weit der Weg sein wird. Sondern er sagt einfach, geh. Geh deinen nächsten Schritt. Und das ist etwas, was wir echt lernen müssen. Bei ihm war aber entscheidend, nicht eine ganze Landkarte zu haben, sondern Gott ergibt keinen Plan, aber gibt einer Person eine, was in der Bibel so schön heißt, Verheißung. Und das ist das Entscheidende. Gott gibt eine Verheißung. Und wisst ihr, wie die Verheißung heißt? Ich will dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Wow. Er geht nicht, weil er alles wusste. Mein Sohn ist nicht ins Wasser gesprungen, weil er wusste, wie kalt oder wie anstrengend es sein kann. Aber er vertraute, weil er wusste, Papa weiß es besser und Papa steht da. Und er hat versprochen, dass er mich hält und dass er es gut mit mir meint. Und das ist unser Gott. Das ist entscheidend, es ist so wichtig, dass wir das wissen. Und ich möchte, lass mir dir sagen, auch gerade alle, die schon länger im Glauben sind, unterwegs sind, wenn du Jesus hast, hast du nicht auf alles eine Antwort. Und ich glaube, dass du das auch schon entdeckst, aber du hast alles, was du brauchst. Amen. Wir haben nicht auf alles eine Antwort, wir wissen nicht alles, aber wir haben eine Verheißung. Und du als Kind Gottes, wenn du Jesus als dein Herr und Erlöser angenommen hast, dann gibt es unglaublich viele Verheißungen. Möchte ich mal ermutigen. Es gibt Verheißung für dein Leben. Und Abraham ohne Landkarte, aber mit einer Verheißung. Er geht ohne das Ziel klar zu definieren zu haben, aber er geht mit Gottes Wort. Er sieht nichts, aber er hört auf das, was Gott zu ihm sagt und er geht. Wisst ihr, wir müssen verstehen, dass entscheidend ist nicht, wohin wir gehen, sondern entscheidend ist zu wissen, wem wir folgen. Amen. Das ist entscheidend. Es ist entscheidend zu wissen, dass wir einen Gott haben, der es gut mit uns meint. Und in einer Zeit, in der so viele Stimmen und wir brauchen, gerade in dieser Zeit, wir brauchen umso mehr die Stimme des Heiligen Geistes. Wir brauchen den Heiligen Geist. Bitte gebt euch nicht zufrieden mit wenig. Bitte lebt nicht nur von Sonntag. Ihr Leben, wenn wir nur von Fastfood leben. Hier habe ich mich bemüht, eine Predigt auszuarbeiten. Aber ihr müsst selbst im Wort Gottes recherchieren. Ihr müsst selbst Nahrung holen. Weil wenn du nur vom Restaurant gehen lebst, von Sonntag zu Sonntag, liebe dieses Beispiel. Wenn du nur von Sonntag zum Restaurant gehst, glaub's mir, spätestens Montagmittag wirst du richtig Hunger haben. Und im Geistlichen ist es genauso. Wir brauchen täglich Nahrung. Und Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Lebens. Und er hat nicht gesagt, nur Sonntag, nur am Sabbat oder so, sondern er hat gesagt, täglich. Wir brauchen die Nahrung, wir brauchen das Wort Gottes, wir brauchen ihn täglich und dann wird er uns helfen und dann verstehen wir auch, es geht darum, dass wir gehen, nicht stehen bleiben, dass Stillstand nicht unsere Berufung ist, sondern dass wir gehen in Vertrauen, weil Gott es besser weiß als wir. Amen. Mein zweiter Gedanke, der Schritt gegen die Angst. Hat jemand Angst schon gehabt? Ich glaube, ach, es wäre jetzt eine Lüge, wenn du sagen würdest, dass keine Ängste, wir haben alle immer wieder Ängste. Es gibt immer wieder Situationen, die uns in Angst hineinführen. Aber entscheidend ist nicht, dass es Angst gibt oder nicht. Entscheidend ist, wie gehst du mit Angst um? Wie stark hat Angst auf dein Leben einen Einfluss? Das ist entscheidend. Und die Geschichte, die ich euch jetzt zeigen möchte, die Geschichte beginnt nämlich nicht im Sturm. Es ist eine ganz, ganz bekannte Geschichte, aber es ist mir letztens so neu aufgegangen, weil die Geschichte, Jesus hat gerade 5000 Menschen, das waren ja nur die Männer, die gezählt wurden, er hat 20.000 Menschen versorgt und man würde sagen, diese 12 Jünger, sie haben eigentlich den Höhepunkt erlebt, was das Thema Versorgung angeht. Also sie haben einen Höhepunkt auch in der Geschichte erlebt mit Jesus, wie Jesus sich kümmert um mindestens, naja, ich habe jetzt sehr deutsch gedacht, Ehepaar plus zwei Kinder ist ja 1, etwas, so das Durchschnitt jeder Familie. Also ich gehe davon aus, es waren mehr. Dann waren es mindestens 20.000 Menschen, die Gott, die Jesus hier versorgt hat. Und die Bibel beschreibt uns in Matthäus Kapitel 14, dass Jesus, und Jesus ist eben ein Beispiel im Allen, es ist so wie bei uns Pastoren, wir sind immer die Letzten, die von Gottesdienst, von alles, sind die Ersten, die da sind, sind die Letzten, weil wir uns kümmern, wir möchten, dass alles gut läuft und so weiter. Er hat auch gesagt, Jünger, ihr geht schon mal. Geht rüber auf die andere Seite, ich komme. Und es ist aber nicht irgendwie so eine Bitte gewesen, ach ja, überlegt mal, ob ihr rübergehen wollt, sondern dieser Text, den Jesus hier sagt, sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und hier steht ein Wort, es stand, befahl ihn, ans andere Ufer überzusetzen, während der die Menschen nach Haus entließ. Das heißt, die Menschen waren noch nicht alle weg, aber hat schon mal gesagt, Jünger, ihr geht schon mal. Und hier steht ein Imperativ. Und wer die Bibel kennt, der weiß, dass Jesus die Jünger in Sturm hineingeschickt hat. Das passt oft nicht so in unsere Theologie, weil wir oft auch so in die Gefahr kommen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist alles immer so leicht, alles so einfach. Nein, hat Jesus nie versprochen. Aber er hat eins versprochen, dass er alle Zeit bei uns ist. Und die Jünger, sie gehen nicht aus Versehen in den Sturm. Lass mich das mal so ein bisschen überspitzt. Und sie gehen hier nicht aus Versehen in den Sturm. Sie gehen im Gehorsam in den Sturm hinein. Und und jetzt denkst du, Adi, was kommst du? Du kommst da aus dem Dorf und erzählst uns jetzt, dass Gott Stürme liebt. Nein. Aber er lässt Stürme in unser Leben zu, damit wir geformt werden und Jesus immer ähnlicher werden. Er lässt Situationen zu. Und eins kann ich dir, ohne dass ich Prophet bin, auch in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen, es wird nicht immer alles glatt laufen. Es kommen die Stürme, die kommen immer wieder. Aber entscheidend ist, wie gehen wir damit um und wissen wir, in welchem Auftrag wir unterwegs sind. Mitten in der Dunkelheit. Die Bibel beschreibt uns, ich erspare jetzt das Vorlesen, mitten in der Situation, die Jünger sind unterwegs, sitzen im Boot und Jesus sagt, fahrt auf die andere Seite, ich komme hinterher. Auch das schon, Jesus, wie stellst du dir vor, aber die Bibel beschreibt uns das nicht, ich komme einfach. Und sie machen sich auf den Weg und dann steht, die Jünger, sie kämpfen gegen den Sturm. Und du denkst jetzt, ach ja, das war so gerade mal 5 Minuten. Nee, das steht in der Luther-Übersetzung, und dann in der 4. Nachtwache, so steht es da, in der 4. Nachtwache kam Jesus auf sie zu. Alle Bibelkenner, was bedeutet die vierte Nachtwache? Das war zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Jesus hat die Jünger gebeten zu fahren, hat die Leute verabschiedet. Spätestens hat er sie vor dem Dunkel gehen. Das heißt, zum Abend hat er sie wahrscheinlich verabschiedet. Ja? So, und jetzt, die Jünger sind gehorsam. Vielleicht haben sie noch ein bisschen gezweifelt, sind ein bisschen später losgefahren, aber sie sind losgefahren. Vielleicht haben sie auch schon gesehen, weil sie waren ja Fischer und das Umfeld konnten sie definitiv auch lesen. Vielleicht haben sie auch geahnt, kommt, ach guck, zumindest ist es, wir leben an Wiehengebirge, ist so das letzte Gebirge vor der Nord- und Ostsee, danach kommt ja nur noch Flachland. Wir wissen, wenn es regnet, das gibt gewisse Phänomene, die kann man erkennen, auch in Deutschland. Wird es regnen, wird es nicht regnen? Und gerade die Fischer, die haben sich damit auseinandergesetzt, die wussten es. Es könnte ja sein, dass ein Sturm kommt und so weiter. Vielleicht haben sie ein bisschen gezögert, aber sie sind in Gehorsam. Jesus hat ja gesagt, dann machen wir das. Sind gefahren. Und dann in die vierte Nachtwache, das heißt nicht sofort, nicht dann, wenn es angenehm ist, sondern anscheinend waren die Kräfte schon am Ende, aber Jesus kommt. Aber Jesus kommt. Aber jetzt und jetzt ein ganz wichtiges Prinzip, was ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Angst. Es geht ja hier mein Schritt, auch wenn wir Ängste haben. Der Schritt gegen die Angst. Wisst ihr, was passiert, wenn wir Angst haben? Angst verzerrt unser Bild. Angst verzerrt unser Blick für das Gesamte. Und ich habe ja diesen Jüngern, diesen 12 Jüngern, das sind erwachsene Männer, traue ich ja ganz viel zu und die sind ja schon eine Zeit mit Jesus. Aber dass sie noch in diesem Alter an Gespenster glauben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Oder glaubt hier noch ein junger Erwachsener an Gespenster? Na, die gibt's nicht. So, aber was sagt die Bibel? Jesus kommt auf sie zu und sie schreien: Es ist ein Geist, es ist ein Gespenst. Warum ist das so? Warum ist das so? Weil Angst unser Bild verzerrt. Weil Angst unser Bild verändert. Was von Gott ist, wirkt plötzlich fremd. Was Rettung ist, fühlt sich plötzlich bedrohlich an. Was Hoffnung bringt, macht vielleicht, wenn wir Angst haben, verzerrt unser Bild. Und ich möchte dich ermutigen, möchte dich wirklich ermutigen, diesen Blick nicht zu verlieren. Vielleicht habe ich diese Geschichte, ich glaube, dass ich sie schon mal hier erzählt habe. Ich habe heute darüber noch überlegt. Aber es sind ja viele Neue hier. Und man vergisst ja sowieso die Hälfte, was man hört, oder noch mehr. Ich bin mal wieder unterwegs zwischen São Paulo und Frankfurt. Und ich sitze in diesem Flugzeug, 747, eine große Maschine. Und ich habe wirklich, das waren die Turbulenzen, die ich nie erlebt hatte. Also diese Turbulenzen in dieser Form, gerade wenn man über diesen Äquator fliegt ungefähr, ich habe das so Erdkundeunterricht noch, da weiß man, da gibt es immer mehr Turbulenzen als woanders. Nun sind wir in dieser Riesenmaschine und ich habe auch gerne Physik und diese Fächer gemocht und da habe ich etwas erlebt, was ich in der Theorie wusste, dass echt, wenn man nennt das ja so umgangssprachlich Luftloch fällt, also das habe ich erlebt, was es bedeutet. Weil das ganze Phänomen macht ja was mit uns. Wir hatten gerade gegessen und ihr könnt euch vorstellen, wir hatten nicht nur Panik. Ich hatte nicht nur Angst, sondern Panik und dann war noch dieser schlimme Geruch. Es war richtig schlimm, weil gefühlt die Hälfte vom Flug hat sich übergeben. Ich saß noch neben meinem Kollege, ein Missionar aus Südafrika, der war auch mit uns, wir haben uns da persönlich kennengelernt, der war gerade weg. Und das gleiche Phänomen, das hier in den Magen passiert ist, wenn man in so einem Luftloch passiert, also Geschwindigkeit, vielleicht erinnert ihr euch so, Geschwindigkeit und wenn was fällt, also wenn du in der Geschwindigkeit schneller ist und das Fach würde fallen, was dann da passiert? So das Gleiche passiert ich weiß nicht, wie das in der Physik heißt, aber das passiert auch im Magen. Und das Gleiche ist hier passiert auf die Toilette. Das heißt, er kam gebadet wieder aus der Toilette. War auch nicht, hat auch nicht so gut gerochen. So, das Ganze passiert. Ich hatte Angst. Mein Bild wurde verzerrt. Ich war ein Kind Gottes und trotzdem war ich plötzlich, das war kurz vor der Hochzeit, so Anfang, Mitte 20. Wisst ihr, was mein Gebet war? Ach, ich will noch heiraten, Herr, befreie mich doch. Herr, lass mich doch, befreie mich doch hier. Und ich habe wirklich geglaubt, ich sterbe hier. Und das habe nicht nur ich geglaubt, sondern wahrscheinlich die 400 Passagiere haben das auch geglaubt. Das ist vorbei. Und hätte ich da vielleicht, wäre ein Engel gewesen, hätte ich auch vielleicht geschrien, ein Gespenst. Jetzt noch, wir sind schon angekommen oder keine Ahnung. War eine Ahnung. Was, wisst ihr, könnt ihr das nachvollziehen? Wenn wir Angst, wenn wir so Situationen haben, die uns herausfordern, da verlieren wir irgendwie so den Überblick in der ganzen Sache. Und hier in dieser Situation kommt Jesus und sagt, sei getrost, ich bin's, fürchte dich nicht. Und in dieser Situation im Flugzeug, wo ich da saß, habe ich diese Stimme gehört, nicht von Jesus persönlich, sondern das war der Kapitän, der hat gesagt, liebe Passagiere, haben Sie keine Angst, ich habe alles unter Kontrolle und der Sturm ist bald vorbei. Diesen Satz habe ich nie wieder vergessen, weil der hat so eine Ruhe reingebracht. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es war immer noch turbulent. Es war immer noch unglaublich, dass man so eine große Maschine so in Turbulenzen, was für natürliche Natur, was da so passieren kann. Aber diese Stimme hat alles verändert. Und diese Stimme hat auch alles verändert bei den 12 Jüngern. Und dass Petrus sogar sofort sagt, Herr, wenn du es bist, was sagt er? Darf ich zu dir kommen? Der Sturm hat noch nicht aufgehört. Die Wellen waren noch nicht verschwunden. Der Wind, er bleibt noch real. Aber aufgrund von das Ja von Jesus hat er es gewagt, den Schritt zu gehen. Wow, ich finde das so genial. Ich finde das so stark, weil der Schritt gegen die Angst können wir gehen, weil Jesus größer ist. Lass mir das mal diesen Punkt abschließen, indem ich sage, vergiss nie, denn was Jesus sagt, ist wirklich stärker als dein größter Sturm. Amen. Und wenn Jesus hineinspricht, dann verändert er auch unser Blick, dann gibt uns neue Hoffnung. Deshalb sei immer ganz nah bei Jesus. Und wenn er kommt, guck erst mal richtig hin, ob es nicht Jesus ist, der gerade mit einer Lösung kommt und der dich retten will, der hineinkommen will, weil wir dann, wenn wir Angst haben, ein verzerrtes Bild haben. Mein dritter und letzter Punkt, der Schritt im Gehorsam. Ich bleibe bei Petrus. Petrus hatte gerade eine nicht so schöne Nacht. Die Nacht war gerade ein Misserfolg. Petrus war was für ein Beruf? Fischer. Er war gerade dabei zu fischen, er war gerade dabei, hat eine ganze Nacht und ich bin an der Grenze aufgewachsen von Brasilien-Argentinien. Und an der Grenze von Brasilien-Argentinien gibt es einen Fluss, der heißt Rio Uruguay. Das ist der Fluss, der den Namen dann gegeben hat, diesem Land, das Uruguay heißt. Und da gibt es einen Riesenfluss und da, wo ich aufgewachsen bin, ist der 1000 Meter breit. Das heißt, Samstagnachmittag und sehr oft auch, von Freitag auf Samstag, weil mein Papa hat Landwirtschaft und meine Mama ein Geschäft, Samstag waren das Geschäft auch auf. Aber in der Nacht und oft, wenn wir wussten, es ist nicht so viel geplant, sind wir in der Nacht und noch Samstag habe ich mit meinem Papa beim Angeln verbracht. Und die Nacht ist immer besser. Gerade gewisse Fische sind nur dann unterwegs. Hier kannten die Fische auch genau und sehr gut aus. Und sie waren die ganze Nacht unterwegs. Und dann kommt Jesus. Petrus, das war nicht nur irgendein Fischer, sondern ich würde mal sagen, er war ein Expert in sein Fach. Er hat eine gewisse Expertise mitgebracht. Und einige von euch habe ich, glaube ich, sind schon ein paar Jahre länger unterwegs. Ich habe erst noch gerade gedacht, ich bin schon fast 30 Jahre mit Jesus unterwegs, oder um die 30 Jahre mit Jesus ganz bewusst unterwegs. Und man meint, wenn man auch eine Zeit mit Jesus unterwegs ist, wir haben eine gewisse Expertise. Es gibt nach 20 Jahren, habe ich den Eindruck, es kann nichts mehr Neues geben und trotzdem entdecke ich immer wieder Neues im Gemeindealltag. Aber wir haben schon unglaublich viel durchgemacht in diesen 20 Jahren Dienst. Und der Petrus wusste, was er macht. Und wenn ich hier ihm mit einem Wort beschreiben würde, dann war er frustriert. Weil die ganze Nacht waren sie da und sie haben nichts gefangen. Petrus steht am Ufer, die Netze sind leer, die Nacht war lang, die Arbeit war umsonst. Ich mag diesen Satz, Frust statt Frucht oder Frucht statt Frust. Ich weiß nicht, wie es bei dir gerade aussieht. Ob es bei dir eher nach Frust aussieht und wenig Frucht oder es gerade viel Frucht und es überwiegt und du die Frustration gehört, so ist so ein Nebenthema. Nun war Petrus total frustriert. Er hat die ganze Nacht gearbeitet. Und dann kommt, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, er ist Fischer. Ich versuche das ganz menschlich jetzt zu betrachten. Und dann kommt, es ist so wie wenn ein Dorfpastor kommt und sagt, ich will dir helfen und beibringen, wie man Gemeinde baut in einer Stadt. Das ist nicht meine Expertise. Also, und er, Jesus kommt, Jesus war von Beruf? Nein, Zimmermann. Petrus war Fischer. So, und dann kommt jetzt ganz, das ist jetzt Kindergottesdienst, aber so wichtig zu verstehen, weil es da ein Prinzip offenbart. Stellt euch vor, was der Petrus wohl gedacht hat. Da kommt dieser Zimmermann und will mir beibringen, wie ich zu fischen habe. Ich soll nochmal rausfahren? Ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Er hat gar keine Ahnung. Der soll mal wieder, ich weiß, wo der Hase langläuft, habe ich erst schon gesagt. Ich weiß auch, wie er läuft. Was will mir der Zimmermann schon sagen? Ach ja. Hat aber nur gedacht. Hat er nicht gesagt, zumindest steht es da nicht. Er sagt Folgendes. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber das zeigt hier misserfolgt. Und dann sagt Jesus, Achtung, fahr hinaus auf die Tiefe und werft eure Netze zum Fang aus. Ich habe das so für mich so überschrieben, Gottes Wort, es trifft auf menschliche Erfahrung. Und das ist oft, was ein Riesenhindernis ist. Und glaubst du mir, wir haben es einiges erlebt und auch das, meine Erfahrung und wenn ich meine Geschwister, wie wir wollen, wir haben 2025 haben wir 70 Jahre gefeiert. Ich weiß nicht, wie lange gibt es Ekklesia? Bremen? 40, okay, ich weiß es nicht. 50, ich weiß nicht. Uns in Rödinghausen gibt es schon seit 70 Jahren. 70 Jahre, wir haben die Gunst Gottes erlebt, dass wir in den letzten 5 Jahren uns verdreifacht haben. Das ist wirklich Gunst Gottes. Nicht Verdienst von Adi, ich habe wahrscheinlich einiges richtig gemacht durch die Gnade Gottes, aber auch ganz viel falsch in den letzten 20 Jahren gemacht. Gott hat Gnade geschenkt und könnt ihr nachher klären, wie alt ihr seid. Nicht, dass ihr euer Jubiläum verpasst. Nun, Gemeinde gründen mit 70 Jahren, eigentlich gehört das Kinderkriegen, kriegt man eher zwischen 20 und 40 und eher 20 bis 30. Ah, ja, so Kinder kriegen, die sind so da. Und dann, das hat uns auch unglaublich, wir haben uns gefühlt, wie wenn man ein neues Baby hat, wenn man eine neue Gemeinde hat. Wirklich, das bringt hat unser Alltag richtig durcheinander gebracht. Aber Gottes Wort ist größer als Erfahrung. Wir hatten, ich glaube, ihr kennt alle Pastor Ulrich Pazzani. Pastor Ulrich Pazzani predigt bei uns, und ich komme auch schon gleich zum Schluss. Pastor Ulrich Pazzani predigt bei uns, und er sagt, ihr habt ein tolles Gebäude. Wir haben nämlich 10 Jahre ein altes Gebäude renoviert und wir haben das eingeweiht. Und ihr habt jetzt ein tolles Gebäude und glaubt's mir, wenn man 10 Jahre baut, dann ist man auch an die eine oder andere Stelle frustriert. Dann ist man auch müde geworden. Nicht alles hat immer so geklappt, wie wir es uns dachten. Also das war nicht immer alles so leicht. Nun sitze ich da, ich feiere das wie alle anderen. Und dann kommt Pastor Ulrich Pazani und sagt, ihr Lieben, wisst ihr, was Immobilie bedeutet? Ja, Immobilie bedeutet es etwas, was nicht mobil ist, was nicht beweglich ist. Oh, und dann dachte ich schon, oh, oh. Und ich schaue mein Team schon an und wir gucken uns schon an und wir merken, hier ist ein Reden Gottes. Weil gerade schon wir das Empfinden hatten, wir sollen Gemeinde gründen, M33, und wir haben uns angesprochen gefühlt und Gott hat ein paar Türen geöffnet. Wir waren uns aber nicht so sicher, weil man, wir haben ja die Erfahrung. Und das hat am Festtag hat das reingehauen, weil wir verstanden haben. Und Pastor hat dann gesagt, eure Berufung ist nicht immobil zu bleiben, nicht beweglich, sondern ihr sollt euren nächsten Schritt gehen. Beweglich zu bleiben. Gemeinde Jesu ist nicht Gebäude. Gemeinde Jesu bist du und ich. Und das hat uns, hat Gott geredet und deshalb sind wir mit 15 Leuten, die wir verpflanzt haben und Gemeinde gegründet haben. Und stellt euch vor, die Geschichte mit Janine und noch 3 Leute, die ganz neu sich für Jesus entschieden haben, hätte ich nicht erzählen können, weil wir bereit waren, mit Gottes Gnade, mit viel Angst, den nächsten Schritt zu gehen. Wisst ihr, was bei Petrus passiert ist? Und somit schließe ich heute Morgen. Er sagt, das war der entscheidende Moment, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Nur weil du es sagst, Jesus. Ich tue es nicht, weil ich das Gefühl habe, dass es richtig ist. Bitte vertrau dein Bauchgefühl nicht, weil das wird dich immer wieder täuschen. Aber er wusste, wenn Jesus spricht, wenn der Heilige Geist spricht, wenn das Wort Gottes es bestätigt, dann will ich dem Wort gehen. Ich bin nicht überzeugt. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich sehe schon das Ergebnis und das Ergebnis wird null sein. Unsere Expertise. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Und wisst ihr, und hier ist ein geistliches Prinzip, das ich dir zum Schluss mitgeben möchte. Gott erwirkt oft nicht vor dein Gehorsam, sondern durch dein Gehorsam. Nur weil du bereit warst, den Schritt zu gehen. Und ich schließe mit der Geschichte von Matteo, mein Sohn. Der sitzt auf der Kante, oder steht auf der Kante und hat nur gelernt zu schwimmen, weil er den nächsten Schritt gegangen ist. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich wirklich ermutigen, den nächsten Schritt zu gehen. Weil der nächste Schritt hat dazu geführt, dass Petrus nicht nur die Netze gefüllt haben, nicht nur, dass sein Frust in Frucht verwandelt wurde. Und das wünsche ich dir so sehr. Ich hatte so diesen Eindruck, dass das so ein Punkt sein wird heute Morgen, wo ich hineinsprechen soll in dein Leben, dass Gott zu dir sagt, du hast ganz viel Frust auch in der letzten Zeit erlebt und Gott möchte diesen Frust in Frucht verwandeln. Statt Frust, Frucht in dein Leben sichtbar wird. Und das finde ich so stark, weil das war der Schritt, dass er gegangen ist, hat dazu geführt, dass er in das nächste Level auch seines Lebens hinein. Es ging Jesus nie um Fische. Es ging Jesus nie um Fische. Wisst ihr, was danach passiert? Es ging hier um Berufung. Es ging um etwas viel größer. Was für dich ein kleiner Schritt ist, was für Petrus ein kleiner Schritt ausgesehen hat, war in Gottes Perspektive was viel, viel Größeres. Merkst du das? Kannst du das verstehen, was Gott gerade spricht zu dir? Es geht oft gar nicht nur um das, was du glaubst. Bei der Janine, als sie den Schritt gegangen ist, hat sie nie geglaubt, dass das auch noch der Schritt war, damit jemand anders, gleich jemand anders ermutigt, den Schritt zu gehen. Dein kleiner Schritt
kann eine so große Auswirkung haben. Und hier bei Petrus hat es dazu geführt, dass er das von Jesus hört: Von nun an wirst du Menschen fangen. Du wirst Menschenfischer sein. Amen. Komm, lass uns aufstehen. Und ich werde persönlich heute Morgen.
Habt ihr ein Lied auf so einen Hintergrund? Welches Lied habt ihr vorbereitet?
Ich schaffe Raum. Okay. Ja, ist wunderbar. Ich möchte noch ein paar Fragen stellen, bevor wir das Lied singen. Und die Frage ist an dich. Und jetzt denk nicht an die Leute, die gerade angekommen sind. Und denk, du bist gemeint. Was ist dein nächster Schritt im Glauben? Vielleicht weißt du ihn schon längst. Vielleicht ist es ein Gespräch, das du über Jahrzehnte vermeidest, dass du endlich gehen sollst. Eine Entscheidung, die du schon so lange aufschiebst. Ein Schritt der Vergebung. Ein Ja zur Mitarbeiterschaft. Ein Schritt der Hingabe. Oder hat heute vielleicht der Geist Gottes gesprochen zu dir, dass du dich endlich taufen lässt? Und ich kenne diese Antworten. Die Antworten heißen: Ich bin noch nicht bereit, ich brauche noch Zeit, ich habe Angst. Aber ich glaube, dass Gott heute Morgen diesen Dorfpastor hierher gerufen hat, um dir die Frage zu stellen: Was ist dein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt? Warum darf ich das sagen? Weil den größten Schritt aller Zeiten hat Jesus schon getan, indem er sein Ort, den Himmel verlassen hat. Und er war gehorsam, er ist auf diese Erde gekommen. Und weil er gekommen ist, den Weg bis zum Kreuz gegangen ist, für dich und für mich gestorben ist, er ist am dritten Tag auferstanden. Und weil er lebt, will er auch, dass du lebst. Er ist den größten Schritt schon zu uns gekommen. Jetzt ist die Frage: Was ist dein Schritt? Was ist dein nächster Schritt? Und während wir die Augen geschlossen haben, ich möchte diese Frage stellen, die stelle ich die letzten Jahren fast jeden Sonntag. Gibt es jemand in unserer Mitte, der Jesus Christus noch nicht als persönlichen Herr und Heiland hat? Und er sagt: Ich möchte heute auch diesen Schritt gehen. Ich möchte mein Leben Jesus geben. Und ich kann nicht allein und ich will nicht allein. Und ich will die Ewigkeit im Himmel verbringen. Ich will ein Kind Gottes werden. Ich will, dass Jesus mich aufnimmt. Und heute Morgen ist diese Chance. Gibt es jemanden, der sein Leben Jesus geben möchte und sagen: Hier bin ich, ich möchte mein Leben dir geben? Gibt es jemanden, der Jesus Christus noch nicht kennt als persönlichen Herr? Gibt es jemanden? Gut, wenn das nicht der Fall ist, wir haben jetzt alle die Augen geschlossen und jetzt möchte ich nochmal bitten, dass alle, die die Hand heben, die einfach sagen: Ich will heute einen nächsten Schritt gehen. Ich will ganz bewusst sagen, ich will jetzt Jesus eine Antwort geben, weil ich verstanden habe, dass die größten Glaubensgeschichten, sie haben nie begonnen mit großen Sprüngen, sondern es lag immer an einfachen Schritten. Und dieser Schritt, den du gehen möchtest, hat vielleicht mit den Menschen um dich herum, sie sehen das gar nicht wie so wichtig. Aber ich weiß, dass es für dich entscheidend ist und Gott kennt dein Herz. Dann möchte ich jetzt für dich beten. Wer sagt: Ich will meinen nächsten Schritt gehen? Danke, 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 danke. Ich habe ganz viele Hände gesehen. Und Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart heute Morgen. Danke, dass du der Gleiche bist, gestern, heute und für alle Ewigkeit. Danke, dass du derjenige bist, der uns heute Morgen gerufen hat und er sagt: Komm, komm, vertraue. Denn das, was ich für dich habe, ist viel besser. Geh deinen nächsten Schritt. Stillstand ist nicht deine Berufung. Ich kann es machen, dass du auf Wasser gehst.
Schau nicht auf die Umstände, schau nicht auf das, was um dich herum ist, sondern schau auf mich. Ich bin der, der dich hält. Ich bin der, der das, was ich versprochen habe. Ich bin der, der das hält. Und ich bete, Jesus, dass Menschen heute aufgrund der Verheißung gehen und nicht, weil sie eine Landkarte in der Hand bekommen haben und alles wissen, sondern in Vertrauen gehen sie, weil sie verstanden haben, wenn der Herr spricht, dann mag der Sturm noch nicht vorbei sein, aber wenn er spricht, dann kommt Ruhe hinein. Dann kommt Ruhe hinein und er kann mich verändern. Halleluja, ich bete, dass du durch die Reihen jetzt gehst und dass wir wirklich Raum schaffen für dich, damit du dich ausbreiten kannst in unsere Mitte. Halleluja. Ich frage mal gerade, ob ich die Freiheit habe. Ich habe noch ein prophetisches Wort, bevor wir beten. Ich weiß gar nicht, wie du heißt. Ja, wie heißt du?
Sultan.
Okay. Meine liebe Schwester, ich habe den Eindruck, dass Gott dir ganz besonders sagen will, ich habe dich nicht übersehen. Ich kenne dein Herz. Und das, was gerade so an Unruhe ist, du darfst ruhig werden. Du darfst ruhig werden. Du darfst vertrauen, dass er den Überblick hat. Ich weiß wirklich nicht, was du gerade brauchst, aber Jesus weiß es. Und ich weiß auch nicht spezifisch, ich kann es auch nicht, aber ich habe so echt so diesen Eindruck, dass ich noch für dich ganz besonders beten sollte. Ja. Jesus, und ich bete für Sultan, dass du sie ihr das gibst, was sie braucht. Du kennst ihr Herz. Und er lädt dich auch ein, in seine Nähe ganz neu zu kommen. Du wirst auch in den nächsten Zeiten Dinge erleben, in der Stille, in dein Secret Place, in den Ort der Stille, da wirst du Dinge erleben, die du mit Gott noch nicht erlebt hast. Weil er sich danach sehnt und weil er dir auch neue Sachen offenbaren will. Och Jesus, danke für ihr Leben, danke für ihre Hingabe. Danke auch, dass du die familiäre Umstände kennst, was um sie herum ist. Chaos ist für dich kein Problem, weil du ein Gott bist, der Chaos in Ordnung verwandeln kann. Danke für ihr Leben, danke für ihre Hingabe und danke, dass sie erleben darf, gerade in den nächsten Zeiten, dass du derjenige bist, der Antwort gibt, der sie nicht allein gehen lässt. Danke, Jesus. Ach, Jesus. Dann habe ich noch ein weiteres prophetisches Wort für jemand, der so wie ich nicht aus Deutschland kommt. Haben wir ein paar davon? Ja, es ist okay. Für irgendjemand, der von einer anderen Nation kommt. Ich weiß es nicht, wer es ist. Es sind ein paar Hände, prüft es. Es ist eine Prophetie, muss man immer prüfen. Aber Gott sagt mir so, legt mir das auf den Herzen, dass Gott dich zu einer Schlüsselperson machen wird, zu Menschen aus deinem Land, aus deiner Herkunft. Gott wird dich sowas wie eine Brücke machen. Du wirst sowas, so jemand sein, der Menschen so über diese Brücke führt. Ich habe so innerlich so eine Brücke vor Augen. Und auf die andere Seite der Brücke ist nämlich das, was Jesus für die Menschen hat. Und ich sehe tatsächlich nicht nur ein, zwei Menschen, sondern mehrere Menschen, die durch dein Leben zu Jesus finden werden. Und du bist eine Schlüsselperson, du bist nicht unwichtig. Menschen aus deinem Umfeld denken das nicht über dich. Aber Gott denkt das über dich. Gott hat das schon festgelegt über dein Leben. Du wirst so eine Brücke sein. Eine Brücke, die Menschen aus deiner Nation, Menschen mit der Sprache, die du sprichst, zu Jesus führen wirst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dann sage ich noch ein letztes Bild. Ein letztes Bild war von einer so eine Vase, die irgendwie zerbrochen ist. Ich weiß nicht, ob da gerade jemand eine Vase letzte Woche zerbrochen ist. Muss auch nicht heißen, aber vielleicht fühlst du dich so auch zerbrochen. Und wenn so eine Vase zerbrochen ist, versuchen wir es, wenn wir es allein versuchen, da ist immer die Gefahr, dass man sich auch wehtut dabei, sich verletzt. Das ist nicht der Plan Gottes, dass du dich dadurch, dass in deinem Leben gerade Zerbruch ist, dass noch mehr Verletzungen da sind, sondern Gott spricht, ich will durch die Kraft des Heiligen Geistes, ich will Wege schaffen, dass aus diesem Zerbruch wirklich etwas ganz, ganz Neues entsteht. Das auch nicht durchsickert, sondern du wirst ein Gefäß sein, wo wirklich Wasser auch wieder drin bleibt. Und aus diesem Gefäß wird wieder ganz neu, wirst du wieder so, wird die Quelle des Lebens sein. Gott wird in dich hineingießen und du darfst aus dem Überfluss, was Gott auch in dein Leben gegeben hat, aufgeben. Und gerade tut es unglaublich weh, weil du es versucht hast, mit deinen eigenen Händen irgendwie zu korrigieren. Diesen Zerbruch hast du gerade versucht. Lass es doch Gott über. Er ist Expert in Kaputtes neu zu machen. Ich hatte heute Morgen, ich weiß nicht, wie das hier gelandet ist bei mir, aber ich weiß auch nicht, woher das ist gekommen ist, ob mir das irgendjemand gelegt hat. Aber Gott spricht, das ist die Jahreslosung eigentlich. Siehe, ich mache alles neu. Und das ist das prophetische Wort für diese Person, wo ganz viel Zerbruch ist. Siehe, ich mache alles neu. Im Namen Jesus. Nimmt es mit, prüft es vor dem Herrn, weil so ist es mit Prophetie. Das Gute behaltet und alles sei zur Ehre Gottes. Amen.
Something.